ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Was man davon hat, ist Prestige.
Es muss ein Meisterwerk der menschlichen Schöpferkraft sein.
54 Welterbestätten, also das ist schon eine ganze Menge.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind
Jakob,
Peter
und Charlotte. Und Jakob, ich glaube, wir müssen erstmal sagen, welcome back in Delhi, ne?
Ja, vielen Dank, genau. Ich bin diesmal wieder für 4 Wochen da. Ich war vergangenes Jahr schon mal da, hat mir gut gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, ich nutze die Chance und komme nochmal vorbei.
Ja, darüber freuen wir uns sehr. Viele, die den Podcast ja regelmäßig hören, werden dich schon kennen. Aber stell dich doch vielleicht nochmal kurz vor. Wo bist du denn, wenn du nicht in Delhi bist?
Genau, meine eigentliche Heimat ist Frankfurt. Da arbeite ich fürs Fernsehen, also für alles, was Tagesschau, Tagesthemen und Co. anbelangt. Genau, und ab und zu eben irgendwie auch mal unterwegs, war vergangenes Jahr mal in Marokko und in Berlin. Ja, immer da, wo man mich gerade braucht, bin ich gerne.
Jetzt hast du dir die perfekte Zeit ausgesucht hier in Delhi, weil wir hatten gerade eine große Veranstaltung hier in Delhi. Peter, was haben wir die letzten Tage hier gemacht? Welches Wort haben wir die ganze Zeit benutzt? Worüber haben wir die ganze Zeit gesprochen?
Welterbe oder Weltkulturerbe. Die UNESCO ist nämlich Gast hier in Neu-Delhi und sie ist gerade noch Gast. Das ist nämlich noch bis morgen. Und wir nehmen das am Dienstagnachmittag auf. Das waren jetzt 10 Tage, die dieses Welterbe-Komitee sich hier getroffen hat mit 21 Mitgliedern. Das hört sich so klein an, da können wir ja eigentlich einen größeren Saal für nehmen, so mit 50 Sitzen und so, da könnte man die reinsetzen. In Wirklichkeit war das die halbe UNO, die hier war. Also es war ein riesiger Plenarsaal, gefüllt mit allen Ländern, die Mitglied sind in der UNESCO. Und das sind die allermeisten dieses Planeten. Und dann noch ganz viele andere. Die nicht als Mitglied da waren, die waren als Beobachter da. Dann gab es viele Nichtregierungsorganisationen. Und ja, und dann gab es noch so Leute wie uns.
Genau, ich weiß noch, dass wir ja so ein bisschen Ortsbegehung gemacht haben vorher, Peter. Jakob, ihr hattet auch schon ja eure Akkreditierung abgeholt. Und ich war so beeindruckt, weil gerade für uns, Peter, war das ja so spannend, weil wir ja im vergangenen Jahr über G20 berichtet haben, den G20-Gipfel im September. Und jetzt diese UNESCO-Veranstaltung, dieses UNESCO-Meeting war auch genau in demselben Gebäude, wo wir jetzt endlich mal rein durften.
Ja, wir sind die kleinen Kinder durch dieses Konferenzzentrum am Anfang. Wir hatten schon unsere Ausweise, also unsere Presseausweise, dass wir rein durften. Es war aber noch nichts los Anfang vergangener Woche. Und da haben wir einfach gesagt, jetzt gehen wir da einfach mal rein und gucken uns das mal an. Das ist das Bharat Mandapam. Das haben wir im letzten September nur von Weitem sehen können. Ja, also das Medienzentrum während des G20-Gipfels war so ein paar hundert Meter entfernt. Und dahinter war diese große Kuppel, dieses große, tolle Konferenzzentrum, wo die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen waren. Da durften wir eben gar nicht hin. Jetzt durften wir hin und sind da durch. Und es war ziemlich faszinierend. Ne?
Ja, ich fand es so krass, diesen riesen Saal zu betreten und eben all diese Schreibtische zu sehen mit den schwarzen Schildern, wo dann eben all diese Länder drauf standen. Auch kleinere Länder. Da stand Nepal und Bangladesch.
Palau.
Genau, oder Andorra habe ich auch gesehen. Also auch kleine Länder. Und das fand ich wirklich so faszinierend, dass dann die Welt nach Delhi gereist ist, also Vertreterinnen und Vertreter, und da gemeinsam diese UNESCO-Sitzung abgehalten haben.
Ich fand es auch super, als wir da rumgelaufen sind. Da sind wir so ein bisschen eine Treppe hoch und das ist alles sehr rund und so. Und auf der einen Seite ist dieser Plenarsaal, sind wir oben entlang. Da war ein ganz faszinierender Teppich und Spiegel an der Decke. Es hat ganz tolle Bilder gegeben. Und dann meintest du ja da, was ist denn hinter diesen Türen da? Und ich so, ach, das ist irgendwas Langweiliges, Elektroraum, keine Ahnung. Irgendwann bist du dann einfach mal hin, hast du eine Tür aufgemacht und ja, da tat sich eine ganze Welt auf, ne?
Genau, dahinter war so ein riesiges Auditorium und niemand hat uns auch zurückgehalten. Also wir hätten da einfach noch weiter durchlaufen können und dieses riesige Gebäude entdecken können.
Also das war, was faszinierend war, das, wenn man das beschreibt, das war relativ dunkel, war so relativ dunkles Licht so. Also es war ganz in Rot, ein ganz großer Saal. Und dann ist man in diesem großen Saal und es ist total ruhig. Es war irgendwie, also ich war total fasziniert.
Ja, Jakob, du hattest den ja auch schon entdeckt, aber du bist von unten irgendwie hinter so eine Wand gegangen, ne?
Ja, genau. Da war eben so eine riesige Tür, so ein Spalt auf. Und dann habe ich da mal hintergeguckt und da war man doch ziemlich beeindruckt. Da war keiner drin. Es hat ihn aber auch niemanden interessiert, ob man da jetzt reingeht oder nicht. Also man konnte da einfach mal reinschauen. Ja, tatsächlich.
Ich erzähle ja normalerweise nicht so viel über Toiletten, aber da muss ich das tatsächlich mal machen. Wir sind da rumgelaufen und dann habe ich eine gesucht und dann sagte jemand da in die Richtung und dann musste man durch so eine ganz große Tür und da stand auch einer daneben, der einem die Tür aufgemacht hat schon. Also es ist ja auch eher selten, dass einer einem die Toilettentür öffnet. Und dann war ich ein bisschen irritiert, da waren dann 4 weitere Türen auf der anderen Seite und da fragte ich, wo sind die denn jetzt so? Und dann meinte ich, ja, rechts, links, egal. Und da stand ein Powder Room dran, ja, was auch jetzt keine übliche Bezeichnung ist in Indien. Und es war ein richtiger Gang nach hinten. Neben stand noch so ein gepolsterter Sessel, also innerhalb der Toilette, ein riesiger Spiegel, alles Mögliche lag da. Und die Toilette war elektronisch gesteuert mit einem Display, wo man irgendwie 15 verschiedene Möglichkeiten hatte, das einzustellen. Das war angewärmt, das war irre. Das war die Präsidententoilette und die haben sie offenbar gebaut, eben auch für solche Anlässe wie diesen G20-Gipfel.
Ja, also ihr seht, wir waren wahnsinnig fasziniert schon im Vorwege von dem UNESCO-Gebäude an sich, wo das Ganze, die Veranstaltung stattfand. Jetzt waren wir ja besonders gespannt, weil wir schon im Vorwege wussten, 2 deutsche Standorte sind nominiert für das Welterbe. Und Jakob, erzähl doch mal, ich finde es ja immer so spannend, wie wir dann auch arbeiten, weil wir hatten dann schon ganz viele Calls, bevor es überhaupt losging, ne?
Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen unterschiedlich zwischen Radio und Fernsehen. Bei uns war es dann eben so, dass unter anderem der MDR einiges wollte, weil die erste Bewerbung, um die es ging, das war die Herrnhuter Brüdergemeine. Fieser Versprecher, den man da drin haben kann. Es heißt nämlich wirklich Gemeine und nicht Gemeinde, weil es von Gemeinschaft kommt. Genau, und da gab es schon einige Bestellungen, die wir zu erfüllen hatten, also Beiträge, Live-Schalten, all das wollte man und ich glaube, bei euch war auch ziemlich viel los, kann man sagen.
Genau, wir hatten dann auch eine Schalte mit Schwerin, weil nämlich das Schweriner Residenzensemble auch auf der Liste stand der Nominierungen.
Genau, es waren die 2, also auf der einen Seite Ostsachsen, die Herrnhuter Brüdergemeinde und dann noch das Residenzensemble in Schwerin. Das war schon deshalb für uns eigentlich eine tolle Arbeit, weil sich mal andere in Deutschland für uns interessiert haben. Normalerweise ist es immer so, die Auslandsredaktionen oder die Programme, die viel Auslandsberichterstattung machen, die interessieren sich für das, was hier aus der Region, aus Südasien, aus Indien und in anderen Ländern kommt. In dem Fall war es aber so, dass uns die regionalen Programme angefragt haben, vom Mitteldeutschen Rundfunk in Dresden zum Beispiel und eben vom Norddeutschen Rundfunk in Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Und die hat das natürlich besonders interessiert, weil die das da betraf, weil die eben auf einen Weltkulturerbetitel gehofft haben für Schwerin beziehungsweise für Herrnhut. Und deshalb wollten die natürlich auch genau dabei sein bei dieser Entscheidung in Neu-Delhi.
Genau, und dafür mussten wir ja ganz viel planen und dann haben die uns immer gefragt, wisst ihr denn schon, wann genau die Entscheidung fällt, weil natürlich alle Radiosender, Fernsehsender wissen wollten, wann erwarten wir denn diese Entscheidung? Und das Verrückte war ja, dass wir auch bis zuletzt nur so grob wussten, ja, entweder Freitag oder Samstag oder Sonntag und dann war es ja wahnsinnig schwierig, da das auch zu planen, ne? Auch mit Drehs vorher, Jakob, du hattest, glaube ich, vorher mit dem Architekten aus Sachsen schon Kontakt, von dem wir dann wussten, ja, der kommt auch nach Delhi, also es kam eben auch die deutsche Delegation kam auch hier nach Indien. Aber es war ein bisschen kompliziert, ne, das Ganze.
Leider ja. Man muss dann doch immer wieder mal umplanen. Es gibt ja so einen groben Zeitplan, der auch von der UNESCO kam. Der war aber auch nur wirklich grob. Und wir hatten eigentlich geplant, mit diesem Architekten aus Herrnhut eben dann auch nochmal hier an eine ganz besondere Stätte zu fahren am frühen Morgen. Das wurde mir dann am Morgen abgesagt, weil dann die Angst doch zu groß war, man könnte wichtige Themen oder Rückfragen auch am Morgen bei der Versammlung verpassen. Deswegen mussten wir da so ein bisschen umplanen. Aber ja, der Zeitplan, der ging durcheinander permanent. Es war dann immer die Frage, sind die, um die es geht, dann überhaupt noch da, wenn die Entscheidung fällt? Also da, glaube ich, hatten auch aus den Delegationen die einen oder anderen ein bisschen Angst, dass sie ihre Entscheidung verpassen könnten.
Es war dann ganz hilfreich, dass wir davor schon mal dort waren, weil dann haben wir gelernt, die UNESCO machen immer Mittagspause. Und zwar, ich musste sehr lachen, Sachen immer von 13 Uhr bis 15 Uhr. Und man könnte fast sagen, es ist eine sehr französisch beeinflusste Organisation, wenn die so lange Mittagspause machen. Aber genau, irgendwann kam dann die Information, dass eben über die Herrnhuter Brüdergemeinde am Freitagvormittag entschieden werden soll und am Samstag dann über Schwerin am Nachmittag. Aber vielleicht können wir ja nochmal generell über die UNESCO sprechen, weil ich davor auch schon immer über diesen Titel gehört hatte, aber man fragt sich ja immer so, was hat man denn eigentlich von diesem UNESCO-Titel, der eben dieses Welterbe auszeichnet?
Also zum Ersten, die UNESCO hat keinen großen Topf mit Geld, den sie dann ausschüttet über den Städten, über den Welterbestätten, die den Titel bekommen haben. Ich glaube, das denken vielleicht manche, dann gibt es vielleicht Geld von der UNESCO, wenn man sowas hat, damit man das erhält. Das ist nicht so. Das heißt, die Länder müssen selber dafür sorgen oder sie müssen schauen eben, wer sie dabei noch unterstützt. Also das ist das Wichtige. Was man davon hat, ist Prestige. Was man davon hat, ist eine Bekanntheit eben für Städten, die vielleicht vorher nicht so bekannt waren. Und man bekommt auch, und das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, so ein Netzwerk international. Das hat uns die Welterbebeauftragte aus Schwerin erzählt, Linda Holung heißt die. Die hat gesagt, ja, dann hat man ein Netzwerk mit den anderen Welterbestätten. Und das ist auch wichtig, um sich über Erfahrungen auszutauschen und auch von den anderen zu lernen, wie man etwas besser machen kann bei so einem Welterbe. Vor allen Dingen bei solchen Städten, die eben diesen Titel schon sehr lange haben.
Und allein diesen Antrag zu stellen, scheint ja wahnsinnig kompliziert zu sein. Also ich habe irgendwann mit einer Beraterin auch gesprochen, die Teil der Schweriner Delegation war, die ist studierte Archäologin. Und die hat mir gesagt, ja, teilweise kommt es da auf jedes Wort an, wie man so einen Antrag stellt. Und auch die UNESCO selbst, die sagt ja, beschreibt ja in ihren Vorgaben, dass man sich nur bewerben kann, wenn man ein Gut hat, also eine Stätte mit einem außergewöhnlichen universellen Wert. Also zum Beispiel, hier steht dann, es muss ein Meisterwerk der menschlichen Schöpferkraft sein oder ein Zeugnis von einer kulturellen Tradition oder eben auch eine besondere menschliche Siedlungsform, wie es hier so schön heißt. Da traf er dann Herrnhut drauf, ne?
Exakt, das wäre genau das Beispiel Herrnhut. Ich gebe zu, ich habe davor noch nie von denen gehört gehabt. Was der ein oder andere vielleicht kennen mag, ist der Herrnhuter Stern. Das ist so ein Weihnachtsstern, den der ein oder andere kennt. Das sagte mir was.
Ich kenne ihn nämlich auch, genau. Ich lag Peter die ganze Zeit da mit den Ohren. Der Herrnhuter Stern, der Herrnhuter Stern. Aber man kann ja immer nicht davon ausgehen, dass alle den kennen. Ne?
Ja, ich kannte ihn auch, aber ich habe dann dir noch gesagt, lass ihn raus, den kennen vielleicht nicht so viele Leute und so. Aber inzwischen haben so viele Leute jetzt am Wochenende immer was vom Herrnhuter Stern gesagt. Ich glaube, bin ich da ein bisschen anderer Ansicht, den kennt man tatsächlich. Also diese Herrnhuter Brüdergemeinde ist deshalb interessant. Es ist ja kein Welterbetitel, den es dann am Ende gab für die Brüdergemeinde, sondern für die Siedlungen der Brüdergemeinde. Und das war auch kein rein deutscher Antrag, sondern es war ein transnationaler Antrag. Also die Geschichte ist die, 2015 hat schon die Siedlung der Brüdergemeinde in Dänemark, in Christiansfeld, den Titel Weltkulturerbe bekommen. Jetzt wurde quasi diese Stätte in Dänemark erweitert auf Herrnhut selbst, die Siedlung dort, dann eine Siedlung in Nordirland, in Grace Hill, und eine Siedlung in Bethlehem in Pennsylvania in den Vereinigten Staaten. Das heißt, das ist jetzt eine große transnationale Welterbestätte. Und das hat man ja da auch gesehen. Es waren ja nicht nur Deutsche da, die gefeiert haben. Es waren Amerikaner da, der Mayor Willy aus Bethlehem, sehr netter. Es waren Dänen da, die haben wir ja dann später kennengelernt, auch in der Botschaft. Und es waren auch Nordiren da. Das heißt, es war eine richtig große Feier.
Und Jakob, du hast ja dann den Architekten nochmal interviewt und ich fand, der hat so eine nette Anekdote dir erzählt über die besondere Bauweise von dieser Siedlung, wo ja das Vorbild für die Siedlungen in Ostsachsen liegt, ne?
Ja, genau, der hat so ganz nett vom Corporate Design gesprochen. Er hat da auch erzählt, dass es zum Beispiel so ist, da diese Siedlungen ganz ähnlich gebaut sind oder nach dem Vorbild eben aus Herrnhut, dass man im Grunde genommen eine Tür in Herrnhut rausnehmen kann und in Bethlehem einsetzen kann, die wird passen. Und ja, dann kamen wir so ins Gespräch und dann habe ich gemeint, naja, dann ist es ja im Grunde genommen ein bisschen wie McDonald's, also gerade was dieses Corporate Design anbelangt, nämlich schon vor über 300 Jahren, war klar, okay, wir bauen so, dass es jeder wiedererkennt. Und ich glaube, wenn man beispielsweise zu McDonald's oder ähnlichen Franchise-Anbietern geht, dann erkennt man das sofort wieder.
Ja, das finde ich auch faszinierend, dass ja diese Missionare in die Welt gezogen sind und dann genau diese Siedlungen nachgebaut haben im Prinzip. Wir können ja mal genau zu dem Moment gehen, kurz vor der Entscheidung, wie das eigentlich so ablief. Weil es war ja dann so, dass wir am Freitag dann alle zusammen dort waren, in diesem großen Sitzungssaal. Und da waren dann auch alle Plätze besetzt. Hinter allen Ländernamen saßen Delegationen oder eben die Botschafterinnen und Botschafter der UNESCO, der jeweiligen Länder. Und irgendwann war klar, jetzt ist die Herrnhuter Brüdergemeine dran. Und Peter, das Ganze ging ja irgendwie dann am Ende relativ schnell, oder? Wie hast du das empfunden?
Ja, das ging recht fix. Also es wurde erst kurz vorgestellt in der Präsentation, 1-2 Minuten oder 3 vielleicht. Und dann ging es noch hin und her und dann so ein paar Formalien. Und irgendwann hat er dann gesagt, adopted as amended. Also angenommen wie ergänzt, so, weil das ja ein ergänzter Antrag war, weil es ja eine erweiterte Welterbestätte war. Und ja, das war dann schon das Signal, sich zu freuen. Also es gab so ein kleines Hämmerchen, das er mir immer benutzt hat, das er raufgehauen. Und wir haben uns zu dem Moment schon direkt vor dem Tisch postiert, ja, um aufzunehmen, wie die Delegation reagiert, ja. Und die Geräusche zu haben sozusagen. Also ich muss sagen, die deutschen Delegationen, ja, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben gewesen. Also wir haben andere Welterbestätten, andere Delegationen gesehen, da ist richtig Jubel ausgebrochen, ja, also Jubel, den man auch Jubel nennen kann. Bei den Deutschen war es eher gesittet, würde ich mal sagen.
Jakob, wie fandest du das denn? Weil gerade fürs Fernsehen braucht man ja die Bilder, dass Leute vielleicht aufspringen von ihren Sitzen und sich euphorisch freuen. Wie war es für dich? Wie hast du es empfunden?
Ich will jetzt nicht ganz so hart sein und sagen, das war eine Enttäuschung, aber wir haben am Tag danach gesehen, wie die Südafrikaner sich gefreut haben. Das war richtig laut, da wurde getanzt, gesungen. Das war so eine Art von Reaktion, die ich mir auch von den Deutschen erhofft hatte. Ja, es wurde geklatscht, es wurde sich beglückwünscht, das gab es alles. Aber gerade fürs Fernsehen gesprochen, diesen Eyecatcher, also diesen Moment der Bekanntgabe, alle springen auf und jubeln. Ja, den gab es ehrlich gesagt nicht so richtig.
Ja, ich war auch kurz irritiert. Ist die Entscheidung denn jetzt schon durch? Und dann habe ich aber realisiert, ja, die Entscheidung ist durch, weil dann der Chef der sächsischen Staatskanzlei eine kurze Dankesrede gehalten hat.
Genau, das war Konrad Clemens, der eben Sachsen da vertreten hat. Der hat sich bedankt in sehr gutem Englisch. Also wir waren alle ziemlich beeindruckt. Und das Interessante war, ich habe ihn ja danach interviewt oder wir haben ihn interviewt. Und da hat er sich dann als Herrnhuter zu erkennen gegeben.
Ja, ich habe viele Jahre meines Lebens in diesen Herrnhuter Siedlungen gelebt, die hier heute ausgezeichnet wurden. Das ist schon auch für mich persönlich besonders, dass diese Orte, an denen ein Zusammenleben auf Augenhöhe, als Kooperation, als offene Gesellschaft, als fast ein familiärer Ort hier so ausgezeichnet wird. Die weltweite Vernetzung der Herrnhuter Brüdergemeinde, der Herrnhuter ist etwas, was mir wichtig ist, aber was auch schön ist, dass es jetzt hier von der UNESCO so anerkannt wird.
Ja, und man merkt auch schon in seiner Stimme, dass er einfach richtig begeistert war, da, weil es ihn wirklich auch, glaube ich, persönlich betrifft.
Und dann war es ja so, für uns beim Radio geht es ja dann immer sehr ums Timing. Also Peter, wir hatten uns vorher abgestimmt, dass ich dann den kurzen Beitrag mache, also für die Nachrichten. Das heißt ja, dass dieser kurze Beitrag relativ schnell nach Deutschland geschickt werden muss. Und Peter, du hast dann die lange Berichterstattung übernommen mit so einem längeren Beitrag. Und ich bin dann relativ schnell rausgerannt mit meinem Laptop und habe eben eine ruhige Ecke gesucht. Das war dann noch ein bisschen spannend, bin dann irgendwie da in die Katakomben gerast und saß dann in irgendeinem Pressekonferenzraum und habe dann gehofft, dass nicht dann in den nächsten 10 Minuten die nächste Pressekonferenz anfängt und habe dann da aufgenommen und dann innerhalb von 20 Minuten diese kurze Minute nach Deutschland geschickt. Jakob, wie war das denn bei dir dann?
Ganz so schnell wie ihr müssen wir nicht sein. Wir drehen dann erstmal. Klar, wir müssen die Beiträge machen, da brauchen wir einfach Futter. Wir haben dann auch nochmal abgesetzte Interviews, so nennt sich das Ganze dann gemacht. Also haben uns die beiden auch nochmal einzeln geschnappt und mit ihnen gedreht. Um dann hier ins Studio zu fahren, dann haben wir erstmal was fürs ARD-Mittagsmagazin gemacht. Dann ging es wieder in dieses Kongresscenter. Da haben wir dann noch 2 Live-Schalten gemacht. Und dann ging es wieder ins Studio und dann wurde noch was für die Tagesthemen gemacht. Also das ist manchmal so ein bisschen zäh bei uns, weil wir eben nicht so schnell vor Ort produzieren können. Wir müssen es dann am Ende immer schneiden. Ja, aber das war insgesamt vor allem der Freitag sehr aufregend und am Ende mit, ich glaube, knapp 17 Stunden, alles in allem ein sehr, sehr langer Tag.
Ja, ich wollte es gerade sagen, weil wenn die Tagesthemen so gegen 22 Uhr senden in Deutschland, dann war es ja hier bei dir schon gegen 1 Uhr nachts in Delhi, oder?
Ja, und blöderweise haben die am Freitag auch noch ein Stückchen später gesendet. Das heißt, die hatten viel Zeit. Ich habe ihnen aber direkt gesagt, unser Tag ist schon ein bisschen länger und dann gucken die Kollegen auch vielleicht ein bisschen schneller mal auf den Text, ob auch alles passt.
Ja, das war Herrnhut eben an dem Tag. Am nächsten Tag gab es für Schwerin, für das Residenzensemble, den Weltkulturerbetitel. Die haben sich auch total gefreut. Bürgerfest etc. Die hatten Live-Schalten. Die haben auch wirklich die ganze Übertragung aus Neu-Delhi im Livestream verfolgt bis zu dieser Entscheidung. Und dann haben wir relativ schnell unsere Beiträge da gemacht. Ja, und dann gab es eben am Ende tatsächlich nach dieser Gesamtveranstaltung dann ja 24 neue Weltkulturerbestätten und zwei Erweiterungen. Das war insofern spannend, weil es eigentlich immer eine Diskussion auch gibt. Wie gerecht sind die denn eigentlich verteilt? Und diesmal war es so, dass die Verteilung eigentlich einigermaßen gerecht war zwischen so dem Norden der Halbkugel und vor allen Dingen den westlichen Industrieländern, Europa, Nordamerika und auch Asien und Afrika. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die habe ich mir auch noch mal ein bisschen näher angeschaut. Es gibt über 1200 Weltkulturerbe und Weltnaturerbestätten in der Welt. Und wenn man auf die Landkarte schaut, der UNESCO, dann kann man eigentlich, da sind immer so gelbe und grüne Punkte drauf. Das eine ist das Weltkulturerbe, das andere ist das Weltnaturerbe. Und man sieht vor lauter Punkten den europäischen Kontinent nicht mehr, ja. Der ist halt auch nicht so super groß, aber da gibt es eben massiv viele dieser Städten. Und im Prinzip ist fast die Hälfte aller dieser Welterbestätten in Europa oder Nordamerika. Und man sieht eben, das ist ungerecht. Das liegt vor allen Dingen daran, dass diese Bewerbungen eben sehr kompliziert sind, dass die sehr aufwendig sind, dass man dafür das Geld braucht. Gleichzeitig ist es wohl auch so, dass die Kriterien für eine Welterbestätte so ein bisschen die Paläste, die Schlösser, die Burgen, die schönen Altstädte und so bevorzugen und andere Städte in Asien vielleicht, in Südamerika und vor allen Dingen in Afrika so ein bisschen benachteiligen.
Jetzt sind ja genau diese Kategorien, was du gerade gesagt hast, dass Versailles Welterbe ist oder die Altstadt von Regensburg oder das Opernhaus in Bayreuth, die ja wahrscheinlich genau auf diese Kategorien passten, als die UNESCO überhaupt anfing in den 70er Jahren. Ja, die große Frage ist ja, was kann man machen gegen diese Ungleichheit der Verteilung? Ein Vorschlag, den ich gehört habe, war, dass zum Beispiel die europäischen Länder doch bitte ein Jahr mal einfach aussetzen sollen mit ihren Bewerbungen. Jakob, denkst du, das ist irgendwie realistisch oder?
Ob es realistisch ist, ich weiß es nicht. Fair, würde ich sagen, wäre es auf jeden Fall, wenn man sich jetzt mal Deutschland anschaut, flächenmäßig, wenn man sich die ganze Welt mal anschaut, jetzt nicht unbedingt so riesig, hat aber trotzdem 54 Welterbestätten. Also das ist schon eine ganze Menge. Und ich habe mal geschaut, es gibt so eine Statistik, ich glaube, 4 der ersten 5 Länder liegen alle in Europa. Also von daher würde ich sagen, fair wäre es auf jeden Fall, wenn die Europäer mal ein bisschen kürzer treten würden und man vielleicht ein bisschen mehr auch mal vielleicht nach Südamerika oder insbesondere eben auch, was Peter schon gesagt hat, nach Afrika schaut.
Ja, ich glaube, also es ist zumindest kein Weg, diese Titel dann zu verschleudern. Das, glaube ich, ist nicht gut. Also, dass man sagt, die Kriterien für andere Kontinente würde man herabsetzen oder so. Ich glaube, das ist schwierig. Auf der einen Seite stehen auch schon wieder in Deutschland viele Städten bereit und wollen zum Weltkulturerbe erklärt werden. Da ist der Stuttgarter Fernsehturm zum Beispiel.
Ach, wirklich?
Ja, der Olympiapark in München auch. Ja. Aber auch, und das ist nächstes Jahr dran, nach derzeitiger Planung, die Schlösser Ludwigs II. In Bayern, unter anderem Neuschwanstein und Linderhof und Herrenchiemsee, die drei sind's. Das sind richtige Schwergewichte, ne? Also man fragt sich, hey, Neuschwanstein ist es noch gar nicht? Nein, es ist es noch nicht, das soll's werden erst. Aber gleichzeitig gibt's eben auch in Ländern des globalen Südens viele Städte, die es wahrscheinlich wert sind. Wir haben diesmal gesehen, dass zum Beispiel Südafrika eine Nelson Mandela Gedenkstätte als Weltkulturerbe dann einreichen konnte und das wurde auch genehmigt. Da hatte ich den Eindruck, dass es Mängel gab, das wurde auch gesagt, aber dass man trotz dieser Mängel nicht gesagt hat, nee, mach das mal nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, sondern dass es angenommen wurde und dass gesagt wurde, behebt bitte diese Mängel in der Folge, in der kommenden Zeit und dass es da quasi dann doch so ein bisschen ein Zugeständnis gab, damit man Afrika da nicht eine weitere Stätte vorenthält.
Eigentlich sollten wir mal hier in Indien zu allen UNESCO-Welterben reisen, oder? Da habe ich mir gerade so überlegt, jetzt wo wir so im UNESCO-Fieber sind. Aber ja, Jakob, du könntest dir doch eine raussuchen.
Also Humayunstump, das habe ich schon mal besucht, das Mausoleum hier in Delhi. Da wollte ich auch mit dem Architekten eigentlich aus Herrnhut drehen. Das war schon sehr beeindruckend. Ansonsten, gute Frage. Ich glaube, es gibt so neue Hügelgräber, die jetzt aufgenommen wurden in Indien. Also da die jetzt ganz neu sind, glaube ich, würde ich mich für die entscheiden.
Stimmt, die liegen in Assam im Nordosten. Ja, auf jeden Fall hat es mir jetzt super Spaß gemacht, das ganze Wochenende im UNESCO-Fieber mit euch zu stecken. Es war auch super Teamarbeit mit allen Beteiligten. Und schreibt uns doch mal gerne, wenn ihr vielleicht schon in Indien wart, an einem UNESCO-Welterbe, wo wir vielleicht unbedingt hinreisen sollen. Ansonsten freuen wir uns wie immer über eure Anregungen, über Fragen natürlich sowieso immer, über Themenvorschläge. Schreibt uns gerne an neudeli@ndr.de, an neudeli@ndr.de. Und für heute sagen tschüss.
Peter,
Jakob
und Charlotte. Ciao.
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 Zwischen Hamburg und Haiti.
Jordanien. Das ist die Wüste im Wadi Rum. Das sind Kreuzfahrerburgen und Korallenbänke im Roten Meer vor Aqaba.
Es ist ein guter Ort zum Tauchen. Es gibt viel Natur und eine interessante Geschichte. Man kann wandern und schwimmen. Das ist unser Programm.
Jordanien ist eines der vielfältigsten Länder der Region.
Durst und Durst und Durst haben wir.
Ein Land voller Geschichten.
Die Wasserquellen sind weit, so weit.
Aber auch ein Land, dem in diesen Zeiten viele Touristen fernbleiben. Wegen des Nahostkonflikts.
Im Fernsehen schaue ich vor allem Nachrichten. Ich will mich informieren. Die Situation in Gaza ist schlimm, sehr schlimm. Ich hoffe, dass es besser wird. Zuerst kam Corona, jetzt der Krieg. Soldat gegen Soldat, das ist kein Problem, aber ich sehe Frauen und Kinder sterben.
Reise nach Jordanien. Jederzeit abrufbar in der ARD Audiothek.